Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ich lese Ihnen Kapitel 6 von Vers 1 bis Vers 16. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war. Doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephorim im Tal von Ono treffen. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Und sie sandten auf diese Weise viermal zu mir. Ich aber erwiderte ihnen viermal auf dieselbe Weise. Da sandte Sanballat zum fünften Mal auf diese Weise seinen Diener zu mir. Der hatte einen offenen Brief in seiner Hand. In dem stand geschrieben, unter den Nationen verlautet, und Geshem sagt es auch, du und die Juden, ihr beabsichtigt euch zu empören, darum baust du die Mauer auf, und du willst nach diesem Gerücht ihr König werden. Sogar Propheten sollst du eingesetzt haben, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen, er ist König in Juda. Nun, solche Gerüchte werden dem König zu Ohren kommen. So mache dich nun auf, dass wir miteinander beraten. Da sandte ich zu ihnen und ließ ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herz hast du sie frei erfunden. Ich lese weiter in Vers 10. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabels, der sich eingeschlossen hatte. Der sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Inneren des Tempelraums, und die Türen des Tempelraums verschließen, denn sie wollen kommen, um dich umzubringen. Und zwar kommen sie in der Nacht, um dich umzubringen. Ich aber sagte, ein Mann wie ich sollte davonlaufen. Und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Ich gehe nicht mit ihnen hinein. Und ich lese noch Vers 16. Und es geschah, als all unsere Feinde es hörten. Entschuldigung, 15. Und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Das ist jetzt das zweite heute Abend. Gott kommt zum Ziel trotz Rückschläge. Das erste war die Schwierigkeiten innerhalb Jerusalems. Jetzt kommt das zweite, die geänderte Strategie der Feinde. Kaum waren die Nöte innen überwunden, setzt wieder ein Angriff der Feinde von außerhalb an. Aber mit einer völlig anderen Strategie. Wir haben gestern gesagt, zuerst haben sie Nehemia falsche Motive unterschoben. Dann haben sie gespottet, sie wollten ihn entmutigen. Und dann kam die Bedrohung, die Einschüchterung von außen, das hat alles nichts gezogen. Jetzt kommt eine ganz neue Strategie hier. Sanballat und Tobia treten plötzlich freundschaftlich auf. Sie laden Nehemia zu einer scheinbar wichtigen Unterredung ein. Wie schon gesagt, war Sanballat wohl Statthalter in Samaria gewesen. Und das Ganze war jetzt äußerlich gesehen doch eine einmalige Möglichkeit für Nehemia. Er hätte jetzt seinem Namen unter seinen Feinden endlich mal eine bessere Position geben können, seiner Person mit dieser Unterredung. Vielleicht würden sie ja Nehemia jetzt anerkennen, seinen angeschlagenen Ruf aufpolieren, und vielleicht könnte er bei den Feinden Jerusalems sogar etwas zum Wohl Jerusalems rausschlagen, wenn er diese Unterredung annehmen würde. Aber Nehemia hat diese bösen Absichten durchschaut. Wir finden das an anderen Stellen in der Bibel auch. Im 4. Buch Mose, da lesen wir, wie Balak, der König von Moab, wollte, dass Bileam Israel verflucht. Dreimal hat er es probiert und Bileam, das war eine äußerst schillernde Gestalt. Das war nicht ein guter Mann gewesen. Und wir sehen etwas von der Souveränität Gottes. Bileam, diese schillernde Gestalt, musste segnen und sogar eine der größten Verheißungen überhaupt auf den Messias aussprechen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Und Bileam hat gemerkt, Gott war von seinem Volk nicht zu trennen. Da war nichts zu wollen. Und als das nicht funktioniert hat, hat er dem Balak einen Tipp gegeben am Schluss und hat gesagt, sie sollen Israel zu einem Freundschaftsfest einladen. Also Totalkonfrontation, verfluchen, er hat segnen müssen, Gott ließ sich nicht trennen. Und jetzt macht er das Umgekehrte, er gibt Balak den Tipp, das Volk von seinem Gott zu trennen, loszulösen. Und das haben dann die Moabiter gemacht, sie haben ein Freundschaftsfest veranstaltet. Wir würden heute sagen, eine Sommernachtsparty, wo sie die Israeliten eingeladen haben, dass sie sich mit ihnen vermischen. Um dass so die Kraft Israels gebrochen wird. Es kam zum Götzendienst, zur Götzenanbetung. Es kam in diesem Zusammenhang zur Unzucht und Ausschweifungen. Und wir lesen von dem harten Gericht, das dann der Herr über sein Volk geschickt hat. Aber da sehen wir das. Wo der Satan es nicht mit falschen Unterstellungen, Entmutigung und Einschüchterung schafft, da versucht er es plötzlich auf die freundliche Weise. Das kann eine Strategie von ihm sein. Nun wollen wir uns über jeden Mensch freuen, der eine innere Veränderung erfährt. Und ich möchte niemand abschreiben oder für alle Zeiten brandmarken. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das wird es ganz klar von der Bibel sehen. Bei ihm ist nichts unmöglich. Unser Herr kann heute aus einem Saulus ein Paulus machen. Aber es ist die Frage, wo früher Feindschaft war um des Evangeliums willen oder auch um des Festhalten am Wort des Gottes willen und jetzt kommt plötzlich Freundschaft entgegen. Hat sich wirklich etwas von Grund auf geändert oder ist das nur eine geänderte Strategie des Feindes, um uns zum Erliegen zu bringen? Ich denke jetzt an die Rechtfertigungserklärung, die unterzeichnet wurde im vergangenen Herbst zwischen dem Lutherischen Weltbund und dem Vatikan, wenn man das Stück liest, ich habe es durchgelesen, es ist ein Witz, ich meine, es ist zu traurig eigentlich, um ein Witz zu sein, es ist erschütternd. Völlig gegensätzliche Positionen und am Schluss schreibt man, aber man meint doch das Gleiche im Prinzip. Nichts ist aufgehoben von den Lehren der katholischen Kirche und es heißt in einem der Dogmen von Trient, verflucht ist, wer seines Heils gewiss ist. In der katholischen Kirche, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist bis heute ein offizieller Lehrsatz. Und jetzt hat man es nicht geschafft, die Reformation durch Inquisition und so weit zu kippen. Und jetzt kommt man plötzlich als Freunde, wir meinen doch, dass beide in der Rechtfertigungsfrage, wenn Sie mich fragen, dann war der 31. Oktober die traurige Beerdigung der Reformation gewesen. Da ist ein Trend eingeleitet worden, der nicht mehr aufzuhalten sein wird in der protestantischen Kirche. Das müssen wir ganz deutlich sehen. Oder ich denke jetzt an eine andere Sache. Und ich weiß, das kann sehr heiß werden, was ich jetzt sage. Ich sage es trotzdem, wir haben jetzt wieder die Pro-Christ-Veranstaltungen. Und ich möchte mich freuen über jeden Menschen, der dort gerettet wird, der im Himmel sein wird. Das steht außer Frage. Aber die Pro-Christ-Organisatoren haben vor einigen Jahren aus ihrem Programm genommen eine Veranstaltung aller evangelischen Kirchen und Freikirchen. Es steht nur noch drin eine Veranstaltung aller christlichen Kirchen und Freikirchen. Und Ulrich Parzani hat unmissverständlich deutlich gemacht, solange er bei Pro-Christ evangelisiert, wird es eine offene Tür für die katholische Kirche geben. Ich sage dazu, katholische Gläubige, das ist etwas anderes, aber hier geht es um die Institution. Und jetzt kommt die katholische Kirche und bietet uns an, ja, wir müssen gemeinsam missionieren. Europa ist so gottlos geworden. Und das sind Begriffe und mischen mit. Und wir können nicht mehr gegeneinander sein. Und Begriffe, die nach außen gleich klingen, wo aber nach wie vor mit völlig unterschiedlichen Inhalten gefüllt sind. Und jetzt in einem guten Zeichen, Zeichen der Evangelisation, ja, wer will denn da dagegen sein? Das ist doch etwas Gutes. Bisher war man resistent, die Evangelikalen gegen die Ökumene. Und jetzt öffnet man sich dafür. Der Feind kommt jetzt plötzlich auf die freundschaftliche Weise und klopft auf die Schulter. Gegen Evangelisation hat ja niemand etwas. Das war jetzt ein großes Beispiel, aber dass wir das auch im Kleinen sehen, eine Strategie, wo der Feind plötzlich auf Freund aufdrehen kann. Komm, unterrede dich, wir haben ein Gericht gehört. Dass wir das ausräumen können da, dass ja nichts Falsches miteinander im Umlauf ist. Nehemia durchschaute mit seiner geistlichen Weisheit dieses Spiel. Und wir müssen unterscheiden zwischen ungeistlicher Handlungen und zwischen einer geistlichen Naivität. Eine geistliche Naivität ist, wenn ich sage, ja, der meint es ja gut, dann bin ich der Böse. Wenn ich ablehne, das wäre geistliche Naivität. Ungeistliche Handlung ist, wenn wir bitter sind oder sonst etwas. Ich denke an die Davids-Geschichte. David hat ja zweimal Saul verschont. Das erste Mal in Engedi, das zweite Mal, wo er im Heerlager war. Er hat dann den Speer mitgenommen und den Krug. Und beides Mal hat Saul ihm unter Tränen gesagt, mein Sohn David, dir wird das Königtum zu gut werden und ich möchte meine Hand von nun an nicht mehr gegen dich erheben. David hat es gelassen, aber er war nicht geistlich naiv. Er ist nicht zu Saul gegangen und hat sich anvertraut. Und beim zweiten Mal hat er einen seiner Soldaten geschickt mit dem Speer und dem Krug, den er zum Saul zurückbringen sollte. Er ist nicht selbst zurückgegangen, weil David gemerkt hat, es war emotional bei Saul, aber von Grund auf hatte sich der Saul nicht verändert gehabt. Und dass wir geistliche Naivität nicht mit geistlichem Handeln verwechseln, das ist ganz wichtig. Also der Feind kann als Freund kommen, wo es anders nicht geschafft hat. Dann sprechen sie wieder von Gerüchten, die ausgeräumt werden sollen. Und es wäre ein Anschlag geplant, er soll sich in den Tempel zurückziehen. Hätte Nehemia das gemacht, hätte er den Tempel entheiligt, hätte er gegen seinen Herrn gesündigt und er wäre ein Kind des Todes gewesen nach dem Gesetz. Er sagt es ja hier vom Tempel her. Er durchschaut dieses Vorgehen. Und es ist die Gefahr, dass uns der Feind zu ungeistlichen Handlungen und Abwehrreaktionen verleiten möchte, damit er uns dann auf diese Weise fällen kann. Dass wir vielleicht ausfällig werden in menschlicher Weise gegenüber anderen, dass wir von einer menschlichen Wut gepackt werden oder dass wir weinen, wir müssen uns selbst rechtfertigen und verteidigen bis zum Letzten. Wir brauchen immer wieder die nötige Bewahrung durch unseren Herrn Jesus. Aber jetzt kommt das Schönste. Gott kommt zum Ziel. Wir haben es gelesen, in 52 Tagen wurde die Mauer fertiggestellt. Und das war eine unglaubliche Leistung gewesen. Nehemia hatte in der Abhängigkeit von seinem Herrn immer wieder neu entschieden gehandelt. Aber es wird in diesem Vers ganz deutlich, die Fertigstellung war nicht sein Werk, sondern allein Gottes Werk. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Schauen wir noch einmal zurück. Ich habe Ihnen gesagt schon, dass der persische König die Zustimmung gab, war ein Wunder, weil es derselbe König war, der bei Esra den Baustopp für die Mauern verhängt hatte. Das nächste Wunder war, dass Nehemia das Volk zur Mitarbeit gewinnen konnte, dass es ihm gegeben war. Dann kamen die verschiedenen Angriffe durch die Feinde, die Erschöpfung des Volkes, die Schwierigkeiten und Nöte der Einwohner untereinander. Und jetzt mussten auch die Feinde erkennen, dass dieses Werk von dem Gott Israels aus geschehen war. Und wenn wir nun auf die Gemeinde Jesu sehen, dann ist das größte Wunder überhaupt, dass es Gemeinde Jesu bis heute noch gibt. Es gibt zwei lebendige Wunder auf dieser Erde. Das erste ist Israel, das auserwählte Volk. durch die Jahrtausende. Und das zweite Wunder, jetzt durch nahezu zwei Jahrtausende oder biblisch gerechnet über zwei Jahrtausende, das ist die Gemeinde Jesu. Wie klein und unscheinbar hat alles damals in Jerusalem begonnen. Wie viel Verfolgungen und wütenden ideologischen Angriffen war die Gemeinde im Lauf ihrer Geschichte ausgesetzt. Nur ein Beispiel in den 60er Jahren, John Lennon, der bekannte Sänger von den Beatles, der gesagt hat, das Christentum wird verschrumpeln, innerhalb weniger Jahre wird es verschwunden sein. John Lennon ist schon längst tot, die Gemeinde Jesu lebt immer noch. Wie viele Fehlentwicklungen hat es gegeben in der Kirchengeschichte? Wie viel Verführung war da? Wie viel Verflachung innerhalb der Christenheit? Und wie oft krankte die Gemeinde an menschlichen Unzulänglichkeiten und Eigenarten ihrer Glieder? Und trotzdem besteht Gemeinde Jesu bis heute. Sie besteht nicht nur bis heute, es kommt der Tag, wo die Gemeinde Jesu fertiggestellt wird. Und wir lesen in Epheser 5, Vers 25 bis 27. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und können Sie sich das vorstellen? Unser Herr Jesus wird seine Gemeinde fertigstellen. Und dann wird sie ohne jede Eintrübung, ohne den geringsten Makel, seine Schönheit und seine Herrlichkeit wiedergeben, die Christus in sie gelegt hat. Und das trotz unseren eigenen Fehlern, trotz unserem eigenen Versagen. Heute haben wir so oft ein deprimierendes und zerrissenes Bild der Gemeinde Jesu. Durch wie viel Kämpfen und Tränen geht es da? Wie viel Leid und Trennung hat es diesbezüglich gegeben? Und wie schwach und ärmlich ist die Gemeinde so oft? Manchmal weiß man gar nicht mehr, was man in all den Nöten der heutigen Zeit noch denken soll. Wie viele Nachfolger Jesu gibt es, die in der Gemeinde durch schwerste Enttäuschungen und Nöte gegangen sind? Und dann wird dieser Augenblick kommen, in Bruchteilen von Sekunden die Entrückung. Und dann wird alle Dunkelheit und Dämmerung, aller Schatten vorbei sein. Und die Gemeinde wird mit Christus für immer vereint sein. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das wird die größte und schönste göttliche Realität und Wahrheit sein. Wir lesen in Offenbarung 21, Vers 4, dass Gott in der Herrlichkeit alle Tränen abwischen wird. Und da geht es um unsere Tränen über unverstandene Lebensführungen in der Nachfolge. Über die Tränen, die wir in all den Kämpfen vergossen haben. Und jetzt entschuldigen Sie, wenn meine Aussage vielleicht nicht biblisch ganz haltbar ist, die ich Ihnen jetzt mache von der Auslegung her. Aber das hat mich in der Vorbereitung beschäftigt. Vielleicht wird es am Ziel zum zweiten Mal Tränen geben. Tränen, weil wir die Herrlichkeit und Schönheit der Gemeinde, die Christus in sie gelegt hat, zum ersten Mal wirklich sehen. Und weil sie unsere ganzen Vorstellungen und unsere ganze Erkenntnis bei weitem sprengen wird. Tränen der Beschämung, weil wir nur so wenig vom eigentlichen Wesen und Wunder der Gemeinde erkannt haben und uns so oft von all den Kämpfen und von der Unvollkommenheit, die sich heute zeigt, lähmen ließen. Und Gott wird dann seine ganze Weisheit an der Gemeinde demonstrieren. Auch alle Feinde werden die Stellung der Gemeinde anerkennen müssen. Das sagt uns das Wort Gottes. Und wir lesen in 1. Thessalonicher 4 in diesem Zusammenhang, dass wir in den Wolken bei der Entrückung mit Christus vereint werden. Nach dem Zeugnis der Schrift ist die Luft und Atmosphäre der Bereich der Finsternismächte. Das ist ja auch der Grund, warum beim zweiten Schöpfungstag, als die Atmosphäre geschaffen wurde, das Prädikat gut fehlt. Der einzige Schöpfungstag, weil das der Machtbereich der Finsternis ist. Dort, wo der Feind seinen Machtbereich hat, wird Christus den größten Triumph feiern, die Vollendung und die Fertigstellung und die Vereinigung mit seiner bluterkauften Gemeinde. Und nichts und niemand kann ihn daran hindern. Aber ich denke, wir werden auch beschämt werden, wenn wir auf unser eigenes Leben dann sehen. Mit all den Schwächen und Nöten, unter denen wir heute noch leiden. Und an diesem Tag wird Christus zum Ziel gekommen sein. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Das ist die ganze Hoffnung, die wir haben. Ich habe Ihnen Matthäus 16, Vers 18 schon öfters zitiert in diesen Tagen. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforte, des Todesreichs Pforten werden sie nicht überwältigen. Und lassen Sie uns deshalb ganz getrost sein. Er baut seine Gemeinde. Er wird mit seiner Gemeinde zu seinem Ziel kommen. Und die Gemeinde Jesu steht und fällt deshalb nicht mit verschiedenen Personen, auch nicht mit uns, sondern weil Christus ihr Haupt ist, deshalb wird er zum Ziel kommen und deshalb wird sie ohne Flecken und Makel vor ihm stehen. Aber die Frage bleibt, ob er die Gemeinde mit uns baut, ob er sie ohne uns baut oder ob er sie sogar gegen uns baut. Aus diesem Blickwinkel wollen wir dann voller Dankbarkeit ihn darum bitten, dass er doch unser Leben zu seiner Ehre gebrauchen kann und allein sein Wille und sein Plan zur Ausführung kommt. Und wenn wir manchmal in all den Kämpfen und Stürmen nicht mehr weitersehen oder völlig niedergeschlagen sind, dann lasst uns einen Blick auf die Zukunft der Gemeinde Jesu tun und auf jenen Tag, wenn er sie ohne Flecken und Makel vollkommen in seiner ganzen Herrlichkeit vor sich stellen wird. Ich schließe mit dem Vers aus Epheser 1, Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Macht an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.